des Herzens. Zunächst der Weg des Blutes. Das rechte Herz. Das ist ein Hochdrucksystem mit einer dicken Muskelschicht. Sauerstoffarmes, aber kohlenstoffdioxidreiches Blut von der oberen und unteren Hohlvene gelangt in den rechten Vorhof durch die Tricuspidalplatte in die rechte Herzkammer. Von dort aus über die Pulmonalklappe in den Truncus pulmonalis. Dann erfolgt eine Sauerstoffanreicherung im Lungenkreislauf. Das linke Herz. Sauerstoffreiches, kohlenstoffdioxidarmes Blut gelangt in die Lungenvene, dann in den linken Vorhof durch die Mitralklappe in die linke Herzklammer, durch die Aortenklappe in die Aorta. Dann erfolgt der Sauerstoffverbrauch im Körperkreislauf. Die Berechnung des Herzminutenvolumens. X Schläge pro Minute mal 70 Milliliter gleich Y Liter pro Minute. Es gibt zwei Kreisläufe. Einmal den Kleinkreislauf, auch den Lungenkreislauf genannt. Sauerstoffarmes, kohlenstoffdioxidreiches Blut gelangt zur Lunge. Dort erfolgt die Kohlenstoffdioxidabgabe, die Sauerstoffaufnahme und das Blut gelangt zurück zum Herzen. Der große Kreislauf oder auch der Körperkreislauf, sauerstoffreiches, kohlenstoffdioxidarmes Blut aus dem Herzen gelangt zu den Organen. Dort erfolgt die Sauerstoffabgabe, die Kohlenstoffdioxidaufnahme und das Blut findet seinen Weg zurück zum Herzen. Zwei Hälften des Herzens. Das Herz wird durch ein Septum in zwei Hälften geteilt. Die linke Herzhälfte pumpt in den Körperkreislauf und die rechte Herzhälfte pumpt in den Lungenkreislauf. Die Herzklappen. Damit Blut in die richtige Richtung strömt, besitzt das Herz vier Herzklappen. Es gibt zwei Atrioventrikularklappen, auch AV-Klappen genannt. Sie verbinden Vorhof und Kammern, die Tricuspidalklappe und die Mitralklappe. Diese werden auch Segelklappen genannt. Sie werden über Sehnenfäden mit der Wand verbunden und verhindern den Blutdruckfluss aus den Vorhöfen. Dann gibt es zwei Taschenklappen, einmal die Pulmonalklappe zwischen der rechten Kammer und dem Truncus pulmonalis. Dann gibt es die Aortenklappe zwischen der linken Kammer und der Aorta. Sie verhindern den Blutdruckfluss aus den Gefäßen in die Kammer. Herzklappenfehler. Wir haben da einmal die Klappenstenose. Die Klappenöffnung ist zu eng, der Blutfluss ist eingeschränkt. Dies kann angeboren oder durch Infektion oder als Teil des Alterungsprozesses entstehen. Physiologischer Zustand. Es folgt eine Kammerkontraktion. Durch erhöhten Druck entfalten sich die Segel und das Blut kann passieren. Bei einer Stenose, das Klappengewebe ist verhärtet und die Blutpassage ist eingeschränkt. Das Herz muss nun kräftiger pumpen, um die Durchblutung zu sichern. Bei der Klappeninsuffizienz haben wir eine defekte Klappenschließung vorliegen und das Blut fließt zurück. Zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder Infektion der Herzklappe. Normal, Druck durch Rückfluss, erhöht und drückt das Klappensegel wieder zurück, so dass es sich verschließt. Und bei der Insuffizienz wird der Klappensegel nicht verschlossen und das Blut fließt zurück. Also muss das Herz mehr Leistung für die Blutzirkulation erbringen. Feinbau der Herzwand. Sie ist dreischichtig von innen nach außen. Einmal Endokard, die Herzinnenhaut, Myokard, die Herzmuskelschicht und Epikard, die Herzaußenhaut. Endokard im Detail. Endokard kleidet alle vier Herzhöhlen aus und ist in Kontakt mit dem Blut. Die Herzklappen sind Ausstülpungen des Endokards. Es sind kräftig ausgeprägte Bindegewebschicht, die Stabilität verleiht. Was ist klinisch relevant? Endokarditis, eine Entzündung aufgrund angesiedelter Erreger. Myokard. Dies ist die dickste und die arbeitende Schicht. Sie sorgt für die Kontraktion des Herzens. Am dicksten in der linken Herzkammer und am dünnsten in den beiden Vorhöfen. Hier klinisch relevant die Herzinsuffizienz, Herzmuskelschwäche. Dann Epikard ist mit dem Myokard verwachsen, besteht aus Bindegewebs- und Mesothelzellschicht. Anatomisch wird es zum Herzbeutel gerechnet. Dann kommen wir zum Herzbeutel, dem Perikard. Besteht aus einem inneren und einem äußeren Blatt. Dazwischen liegt ein Spalt vor, die Perikardhülle. Sie enthält eine seröse Flüssigkeit, die das Gleiten des Herzens ermöglicht. Liegt ein Perikarderguss vor, finden wir eine erhöhte Flüssigkeitsansammlung in der Perikardhöhle. Dies kann das Herz in seiner Funktion beeinträchtigen und es besteht die Gefahr einer Herzbeuteltamponade. Dies ist lebensbedrohlich. Die arterielle Gefäßversorgung. Die rechte Herzkranzarterie versorgt die Wand des rechten Vorhofs und des rechten Ventrikels sowie den Abschnitt des linken Ventrikels, der dem Zwerchfell aufliegt. Die linke Herzkranzarterie versorgt die Wand des linken Ventrikels und des Septums, also der Herzscheidewand. Herzkranzgefäße werden auch Koronargefäße genannt. Ein anderes Wort für die Herzkatheteruntersuchung ist die Koronarangiographie. Die Phasen der Herztätigkeit. Ganz simpel. Wir haben einmal die Systole, also die Kontraktionsphase, die aus der Anspannungsphase sowie der Austreibungsphase besteht. Dann die Diastole, auch die Erschlaffungsphase genannt, bestehend aus der Entspannungs- sowie der Füllungsphase. Die Krankheitsbilder der Koronararterien. Einmal die Stenose, Verengung der Koronararterien, auch KHK, koronare Herzkrankheit genannt. Dann den Herzinfarkt. Hier liegt ein vollständiger Verschluss der Koronararterien vor. KHK, Pathophysiologie. Durch Arteriosklerose kommt es zu Verengungen der Arterie, der Herzkranzarterie. Folge eine Minderdurchblutung des Herzmuskels und eine Sauerstoffunterversorgung der Herzmuskulatur. Myokardischämie auch genannt. Risikofaktoren hier: Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Rauchen, Fettstoffwechselstörung, das Alter sowie das männliche Geschlecht. Das Leitsymptom: Angina pectoris Anfälle. Angina pectoris, Risikofaktoren und Symptome. Risikofaktoren, auch hier Hypo, Entschuldigung, Hypercholesterinämie, LDL-Spiegel ist sehr hoch, Rauchen, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Adipositas, familiäre Belastung sowie körperliche Inaktivität. Symptome: Thoraxschmerzen oder auch Enge, die häufig ausstrahlen, Atemnot, Panik, Schweißausbrüche, Übelkeit sowie Blässe. Oder beim atypischen Verlauf nur Übelkeit und Schwindel oder auch stumm, häufig bei Diabetes mellitus. Angina pectoris, auslösende Faktoren, körperliche sowie psychische Belastung, Kälte und reichliche Mahlzeiten. Hier die Begründung der Zwerchfellhochstand. Der Unterschied zwischen stabiler und instabiler Angina pectoris. Der stabile AP oder auch chronisches Koronarsyndrom genannt. Hier ist die Dauerhäufigkeit und der Schmerzcharakter immer gleich. Und ein Anfall ergibt sich häufig bei Belastung. Es äußern sich nitrosensible Beschwerden. Instabil oder auch akutes Koronarsyndrom. Dauer, Häufigkeit und Schmerzcharakter nehmen zu. Und es folgen nitroresistente Beschwerden. Jedes akute Koronarsyndrom wird zum Beweis des Gegenteils wie ein Herzinfarkt behandelt. Pflege bei einem akuten Angina pectoris Anfall. Sicherheit und Ruhe vermitteln, Vitalzeichen kontrollieren, Vorkörperhochlagerung, Kleidung lockern, Fenster auf, Nitratpräparat verreichen, allerdings nur nach Anordnung natürlich, Anfall dokumentieren und gegebenenfalls den Arzt informieren. Die Langzeittherapie bei Angina pectoris, Reduktion der Risikofaktoren, also Proteinverzicht, vitaminreiche Kost, eventuell Gewichtsreduktion, starke körperliche und psychische Belastung vermeiden, keine blähenden Speisen, regelmäßige Vitalzeichenkontrolle nach Anordnung, vor Kälte schützen, Obstipationsprophylaxe, Coronarsport und eine medikamentöse Behandlung. Die medikamentöse Behandlung bei Angina pectoris. Da gibt es einmal Nitrate, die führen zu einer Weitung der Koronargefäße und senken den Blutdruck für eine bessere Sauerstoffversorgung. Dann gibt es die Acetylsalicylsäure oder auch ASS. Die sind Thrombozytenaggregationshemmer, also sie verhindern die Thrombosebildung. Dann gibt es die Beta-Blocker, die sorgen für die Hemmung des Sympathikus und für eine Reduktion des Sauerstoffverbrauchs und verbessern somit Herzrhythmusstörungen. Dann gibt es Statine, die eigentlich Blutfettsenker sind, also den LDL-Wert senken, haben jedoch einen günstigen Gefäßeffekt. Und bei zusätzlicher Herzinsuffizienz oder Hypertonie verabreicht man ACE-Hemmer, die senkt den Blutdruck. Dann Revaskularisationstherapie bei Angina pectoris. Dort ist das Ziel die Wiedereröffnung eines verengten Gefäßes durch, zum Beispiel PTCA. Dies ist eine Ballondilatation, also die Einführung eines Ballonkatheters ins erkrankte Koronargefäß. Der Ballonkatheter wird dann ausgedehnt und zeitgleich erfolgt die Einlage eines Stands, also einer Gefäßstütze. Dies geschieht unter Röntgenbeleuchtung. Dann gibt es die Bypass-OP. Dies ist, simpel gesagt, das Anlegen einer Umleitung, also ein zusätzliches Gefäß, das um das defekte Gefäß herumläuft.